Direkt aus Europa, Nummer 488, Seite B.
15.05 Uhr.
SWR 2 Wissen. Feature am Feiertag.
Politische Rhetorik.
Es ist gar nicht so lange her, dass wir in Deutschland eine historische Rede gehört haben.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Hat man Angela Merkel jemals so gehört? Knapp 13 Minuten lang spricht die Kanzlerin am 18. März 2020 zu den Deutschen über das Coronavirus. Alles, ihre Wortwahl, ihr Ton, ihre Körpersprache weist darauf hin, hier geht es ums Ganze.
Ich möchte Ihnen erklären, wo wir aktuell stehen in der Epidemie, was die Bundesregierung und die staatlichen Ebenen tun, um alle in unserer Gemeinschaft zu schützen und den ökonomischen, sozialen, kulturellen Schaden zu begrenzen.
Damit ist der Grundton für die Corona-Krise gesetzt. Wieder und wieder wird die Kanzlerin in den kommenden Monaten auf ihre »Es ist ernst« Worte zurückgreifen. In ihrer gesamten Amtszeit hat Angela Merkel, die Silvesteransprache ausgenommen, noch nie im Fernsehen zur deutschen Bevölkerung gesprochen. Allein das ist ein Signal, wie ernst sie die Lage nimmt. Auch ihre Vorgänger im Amt haben nur dann zu diesem Mittel gegriffen, wenn es gewissermaßen um Leben und Tod ging, wenn große Ereignisse besprochen werden mussten. Gerhard Schröder anlässlich des Irakkrieges, Helmut Schmidt anlässlich der Entführung von Hans-Martin Schleyer durch die RAF, Willy Brandt nach dem Kniefall von Warschau. Deswegen ist Merkels Rede historisch. Sie ist zweifellos auch eindringlich. Aber ist es auch eine gute, eine große Rede? Was macht eine große Rede überhaupt aus? Das ist eine große Frage, sagt der Tübinger Rhetorikprofessor Olaf Kramer.
Ich denke, man kann die Frage nach der großen Rede auf unterschiedliche Arten beantworten. Also auf der einen Seite kann ich sagen, eine große Rede ist eine Rede, die Wirkungen auslöst. Also eine Rede, die Gehör findet, Diskussionen auslöst und resonanzstark ist. Weil das ein Zeichen dafür ist, dass eine Rede oder ein Redner oder eine Rednerin einen gewissen Punkt trifft. Also man nennt das in der Rhetorik oft Kairos oder einen glücklichen Moment, den der Redner treffen muss. Er muss also in irgendeiner Form ein Thema ansprechen, das gerade von Menschen als aktuell wahrgenommen wird.
Aktuell ist das Corona-Thema zweifellos. Und eine große Wirkung hat Merkels Rede ebenfalls. Sie erfüllt auch noch ein weiteres Kriterium. Die Kanzlerin schafft es, der Corona-Thematik eine persönliche Note zu geben, indem sie auf ihr eigenes Leben in der DDR zurückgreift.
Lassen Sie mich versichern, für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden. Aber sie sind im Moment unverzichtbar, um Leben zu retten.
Und doch fällt es ein wenig schwer, diese Rede als groß zu bezeichnen. Der Appell ist dramatisch, aber das spiegelt sich nicht im Vortrag wider. Merkel bleibt ihrem Stil treu, sie ist sachlich. Ihre Rede will informieren, nicht emotionalisieren. Und die ästhetische Qualität des Textes sticht nicht sonderlich hervor. Gerade das könne eben auch ein Kriterium sein, erklärt Olaf Kramer.
Also haben Reden eine bestimmte textuelle Qualität, eine bestimmte Ästhetik auch. Auch das ist durchaus legitim als Kriterium dafür, was eine große Rede ist. Das bedeutet aber, dass es durchaus Reden geben kann, von denen man sagen würde, die sind technisch sehr gelungen, sind rhetorisch sehr gut umgesetzt und aufgeführt, haben aber nicht so diesen Wirkungsaspekt wie andere Reden.
Sag etwas, das sich von selbst versteht, zum ersten Mal, und du bist unsterblich. Marie Ebner von Eschenbach.
Ein herausragendes Beispiel für eine große, bedeutungsvolle Rede und ihre gelungene Verdichtung ist die des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker im Jahr 1985. Weizsäcker sprach im Bundestag anlässlich des 40. Jahrestags der deutschen Kapitulation 1945.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Doch es gibt viele Beispiele von gescheiterten Reden. In der Regel gilt dabei, je höher die Position des Redners oder der Rednerin, je stärker das Interesse der Öffentlichkeit, je größer die Fallhöhe also, desto härter können die Konsequenzen sein. Ein Beispiel, das noch nicht lange zurückliegt, ist die Rede der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Parteitag in Leipzig 2019. AKK geht ein wenig angeschlagen in diesen Parteitag. In ihrem ersten Jahr wurde die Parteivorsitzende für ihr Krisenmanagement kritisiert. Vor ihrer Rede auf dem Parteitag hatte es außerdem Gerüchte gegeben, dass Friedrich Merz attackieren und nach dem Vorsitz greifen könnte. Annegret Kramp-Karrenbauer will mit ihrer Rede wieder in die Vorhand kommen. Und am Anfang gelingt ihr das auch. Sie ruft den Delegierten zu, macht Schluss damit, die eigene Leistung schlecht zu reden.
Ich meine, ihr seid doch alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man so Wahlkampf machen will, wenn man auf der einen Seite den Bürgern sagt, es war alles schlecht, was wir gemacht haben, aber wir wären schon froh, wenn ihr euch nochmal wählt, damit wir es auch noch 14 Jahre weitermachen können. Das ist keine erfolgreiche Wahlkampfstrategie und das sollten wir uns echt gar nicht angewöhnen, liebe Freundinnen und Freunde.
Das AKK-Lager ist begeistert. Kramp-Karrenbauer hat den Saal hinter sich gebracht, erinnert sich SWR-Hauptstadtkorrespondent Dirk Rodenkirch. Er hat von dem Parteitag damals berichtet.
Nach 15 Minuten hat irgendwie keiner mehr geglaubt, dass es an diesem Tag noch irgendeine Revolution geben wird, weil sie das wirklich gut im Griff hatte. Und sie hat das aber offenbar nicht bemerkt und hat dann wirklich so eine völlig ausufernde Rede gehalten, wo sie auch völlig das Gefühl aus meiner Sicht verloren hat, dass sie diesen Saal mal hatte.
Kramp-Karrenbauer hat bereits 1,5 Stunden geredet. Das Publikum ist müde. Die Begeisterung im Saal längst verflogen. Da sagt die CDU-Vorsitzende das, womit längst keiner mehr rechnet. Ziemlich umständlich und indirekt stellt sie die Vertrauensfrage.
Aber ich will an dieser Stelle auch eines ganz offen sagen. Wenn ihr der Meinung seid, dass dieses Deutschland, so wie ich es möchte, nicht das Deutschland ist, das ihr euch vorstellt. Wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen haltet, dann lasst es uns heute aussprechen und dann lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute.
Die Journalisten reiben sich die Augen. Haben Sie Kramp-Karrenbauer richtig verstanden? Hat sie wirklich gerade das gesagt, was alle denken? Es ist ein kurioser Höhepunkt. Und noch mehr als das, meint Rhetorikprofessor Olaf Kramer.
Es ist kommunikativ schon eine sehr schwere Prozedur, diese Frage zu stellen, weil man ja sagen muss, rein wahrnehmungspsychologisch bringt man damit Menschen ja überhaupt erstmal auf den Gedanken. Und so hat sie selbst im Grunde diese Vorstellung doch etabliert und stark gemacht. Man kann ja auch nochmal einen neuen Anlauf nehmen und es vielleicht nochmal mit einem anderen Vorsitzenden versuchen.
Nur 2 Monate später kündigt sie an, auf das Amt der Parteivorsitzenden und die Kanzlerkandidatur zu verzichten. Ein anderer Unionspolitiker wird dagegen plötzlich viel positiver in der CDU wahrgenommen. Und auch das hat mit seiner Rede auf dem Parteitag zu tun. CSU-Chef Markus Söder spricht ein Grußwort. Und es macht ihm Spaß, zum Beispiel über die SPD zu lästern.
An der SPD kann man ja die Dauerdepression geradezu spüren, ja? Egal, was denen gelingt, es gibt immer irgendjemand, der sagt, es reicht nicht, es ist zu wenig. Und dann entstehen Bilder und Gesichter, liebe Freunde, die im besten Fall traurig und einsam wirken. Lädt man jemand zu sich privat nach Hause ein, von dem man weiß, dass er den ganzen Abend jammert?
Söder tritt selbstbewusst, aber nicht unsympathisch auf, meint Olaf Kramer. Er habe ein gutes Gefühl für die Stimmung, setze Pointen und sei selbstironisch. Eine gute Rede des CSU-Chefs, findet auch Hauptstadtkorrespondent Dirk Rodenkirch, die seiner Beobachtung nach viele CDU-Mitglieder mit großem Interesse zur Kenntnis genommen haben. Dieser Parteitag hat, auch wenn man die beiden Auftritte von Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder vergleicht, noch einmal ganz deutlich gezeigt, was eine Rede alles bewirken kann. Eine Person kann plötzlich als Hoffnungsträger dastehen und eine andere als Unglücksrabe. Einer, der sicher originelle Reden schreibt, ist der Schriftsteller Navid Kermani. Im Dezember 2019 stellt er im Berliner Ensemble ein Buch mit seinen Reden vor und erzählt auf der Bühne von seinem Arbeitsprozess. Kermani berichtet, eine Rede ist dann gut, wenn ich mich den Erwartungen meines Publikums entziehe.
Wenn ich mich traue, lange Sätze zu sprechen, wenn ich mich traue, in meiner eigenen Sprachmelodie zu bleiben, wenn ich mich traue, Dinge zu sagen, die vielleicht normalerweise nicht an diesem Ort hingehören, also sozusagen privat zu werden, wo man es gar nicht erwartet, oder umgekehrt bei einer privaten Trauerrede was ganz Grundsätzliches zu sagen, also den Anlass zu transzendieren. Also je mehr ich da auf die eigene innere Stimme höre, je mehr ich mit Erwartungen breche, desto eher gelingen mir so Reden.
Im Jahr 2014 hielt Navid Kermani eine Rede im Deutschen Bundestag im Rahmen einer Feierstunde zu 65 Jahren Grundgesetz. Die Rede ist ein gutes Beispiel für seine Herangehensweise. Allein der Schlusssatz ist länger als 2 Minuten. Kermani schafft es dabei, die Bundesregierung für ihre Flüchtlingspolitik zu kritisieren und gleichzeitig das Grundgesetz und die freie Gesellschaft in Deutschland zu loben. Es ist eine bemerkenswerte, umarmende Satzkonstruktion, die symbolisch die vielen Widersprüche sozusagen in einem Atemzug nennt.
Und so möchte ich zum Schluss meiner Rede tatsächlich einmal in Stellvertretung sprechen und nicht im Namen von allen Einwanderern, nicht im Namen von Jamar Issou, der sich fast auf den Tag genau vor einem Jahr im Erstaufnahmelager Eisenhüttenstadt mit einem Gürtel erhängte aus Angst, ohne Prüfung seines Asylantrages in einen sogenannten Drittstaat abgeschoben zu werden.
Wie wird der Satz weitergehen? Kermani nennt stellvertretend weitere Personen, in deren Namen er nicht spricht, Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds zum Beispiel, aber dann auch viele, in deren Namen er spricht, nämlich der Gastarbeiter, seiner Schriftstellerkollegen oder von Fußballern aus Einwandererfamilien.
Im Namen zumal der Muslime, die in Deutschland Rechte genießen, die zu unserer Beschämung Christen in vielen islamischen Ländern heute verwehrt sind. Im Namen also auch meiner frommen Eltern und einer inzwischen 26-köpfigen Einwandererfamilie möchte ich sagen und mich dabei auch wenigstens symbolisch verbeugen: Danke, Deutschland.
Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein von der CSU empfindet die Rede als Unverschämtheit und verlässt den Saal noch während der Feierstunde. Doch danach erheben sich viele Politikerinnen und Politiker, überwältigt von Kermanis Sprachgewalt, und klatschen. Navid Kermani erzählt im Berliner Ensemble von diesem Moment.
Es war schon eine enorme Anspannung im Raum, die war spürbar. Und es war Wolfgang Schäuble, der in diesem Augenblick, wo ich natürlich ziemlich auch angespannt und unsicher war, wie das jetzt alles war, sagte mir dann: Ich bin ja mit vielen nicht einverstanden, aber es war eine gute Rede. Und es war ihm so wichtig, dass er wirklich hinter mir hergekommen ist, um mir das zu sagen.
Ganz generell, sagt Rhetorikprofessor Olaf Kramer, befinde sich die politische Rede gerade in einem Wandlungsprozess.
Ein Grund liegt darin, dass sich mediale Strukturen verändert haben, dass wir sehr viel Social Media haben, was zum Beispiel sehr viel Kürze mit sich bringt. Also politische Reden werden kürzer, werden pointierter, werden zum Teil auch stärker emotional dargeboten, weil diese Emotionalität und diese Kürze im Kontext sozialer Medien besser funktioniert als ein differenziertes Argument, das man innerhalb von 20 Minuten entwickelt und das also sehr komplex nur wiederzugeben ist. Ich kann bei Facebook oder Twitter den Daumen hoch setzen und ein Like geben. Diese Art Medien legen mir diese Reaktionen nahe. Die sind relativ einfach zu vollziehen. Und deshalb funktionieren politische Reden, die solche Reaktionen ermöglichen und herausfordern, im Kontext dieser Medien besser als politische Reden, die versuchen, sehr viel stärker und besser zu argumentieren.
SWR 2 Leben. Gelassenheit, Klarheit, innerer Frieden. Viele Menschen haben auf der Suche danach den Buddhismus und die Meditation entdeckt. Die bekannteste Methode buddhistischer Praxis ist Zazen, die Sitzmethode im Lotussitz. Olaf Nölke sagt, man könne auch auf einem Stuhl sitzend meditieren, wenn es nicht anders geht. Der gebürtige Berliner lebt seit rund 30 Jahren in Japan, wo er zum Mönch Muho wurde und 18 Jahre lang als Abt ein bekanntes buddhistisches Kloster geleitet hat. Im Gespräch mit Almut Engelin erzählt er von seinem Weg und davon, was er beim tagelangen Sitzen erlebt.
Abt Muho, inzwischen sind Sie emeritierter Abt, Sie leiten das Kloster Antaiji nicht mehr. Können Sie sich erinnern, was Sie damals daran beeindruckend fanden?
Das Erste, was mich beeindruckt hat, war die Entdeckung meines Körpers. 16 Jahre lang dachte ich, ich muss der sein, der da in dem Kopf denkt. Und bei der Meditation wurde uns gesagt, dass wir uns gerade hinsetzen sollten und erstmal den Atem beobachten. Und komischerweise fühlte sich alles plötzlich ganz anders an. Und ich war überrascht darüber, dass ich 16 Jahre lang von morgens bis abends geatmet hatte, ohne mir dieses Atems bewusst zu sein. Wie kam es, dass etwas, was einem so nahe ist, wie das Ausatmen und Einatmen, mir ganz unbewusst gewesen war? Und als ich eine Weile lang still saß, da hörte ich plötzlich das Zwitschern der Vögel, das mir ebenfalls bis dahin nicht bewusst gewesen war. Also ich war überrascht darüber, wie viele Dinge ich nicht gesehen hatte. Ich hatte mich immer gefragt, warum leben? Dabei hatte ich noch gar nicht richtig gelebt. Ich fragte mich, warum bin ich in der Welt? Und dabei habe ich die Welt gar nicht richtig wahrgenommen. Und das hat mich dazu gebracht, dann ein zweites, ein drittes Mal und letztlich jedes Mal hinzugehen. Das erste Jahr saß ich eigentlich eher deshalb, weil es so eine neue Welt war für mich, einfach den Körper zu erleben. Und dann fing ich an, Bücher über Zen-Meditation und auch Buddhismus im Allgemeinen zu lesen.
Nun ist ja die weit verbreitete Vorstellung, und ich muss sagen, diese Vorstellung hatte ich auch jahrelang, dass der Weg des Buddha und das Sitzen insofern vom Leiden befreit, als man irgendwann erleuchtet ist und dann hat man ganz viel Licht oder hat unglaubliche Erlebnisse und dann weiß man, dass man mit dem Universum verbunden ist und dann ist man glücklich. Und so scheint es ja überhaupt nicht zu sein.
Ja, was die Erleuchtung genannt wird, stellt man sich gerne so vor, wie Sie eben gesagt haben. Da ist ein Licht oder das Nirvana, das so ein bisschen wie das Schlaraffenland ist. Aber in dem Moment, wo man sich die Erleuchtung auf eben diese Weise vorstellt, da ist man wie ein Esel, der einer Karotte nachläuft. Und man macht im Grunde dasselbe wie einer, der sagt, ich will mal im Porsche fahren und deshalb gehe ich arbeiten. Oder einer, der ständig den Frauen nachläuft oder Männern nachläuft oder was auch immer. Und plötzlich ist man der Esel, der der Erleuchtung nachläuft, so wie einer Karotte. Und das, worum es wirklich geht, ist Loslassen. Loslassen nicht nur von Geld und von romantischer oder geschlechtlicher Liebe, sondern selbst von dieser Vorstellung, ich muss noch Erleuchtung bekommen.
Sie haben dann in Ihrem weiteren Lebensweg Japanologie studiert und Sie gingen zum Studium nach Japan und entdeckten das Kloster Antaiji für sich, dessen Abt Sie später wurden für 18 Jahre. Und es beeindruckte Sie sehr, Ihre Zeiten wurden im Kloster immer länger. Ein spezieller Aspekt sind ja die körperlichen Leiden beim langen Sitzen im Lotussitz oder, wie man im Westen sagt, im Schneidersitz.
Dieses Gefühl, wegzuwollen, ne? Oder sich irgendwie zerstreuen zu wollen, sich unterhalten zu wollen, das ist auf dem Meditationskissen überhaupt nicht möglich, weil man für 15 Stunden am Tag, 5 Tage hintereinander auf eine Wand starrt. Und für mich war in der Regel immer der dritte Tag der schwierigste, weil man da ja mittendrin steckte und den vierten und den fünften Tag hatte man noch vor sich, aber war schon an der Grenze angekommen, körperlich und seelisch. Und wenn ich in dem Moment an den vierten und fünften Tag, die noch vor mir liegen, dachte, dann dachte ich ernsthaft manchmal, dass ich sterben müsste.
In Deutschland sitzt man ja in den Zen-Dojos, also in den Zen-Zentren, wesentlich kürzer, also 1,5 Stunden vielleicht. Ich denke oft auch nur 1 Stunde. Ist das relativ nichtsnutzig, dass man diese wirkliche Selbstkonfrontation, die Sie erlebt haben, da sowieso nicht erlebt?
Das würde ich nicht sagen. Also das ist von Mensch zu Mensch verschieden, wie lange Zeit man braucht, um wirklich an diese Wand zu stoßen. Und selbst 1/2 Stunde auf dem Kissen, da kann man ja loslassen. Man wird aber wahrscheinlich nicht an diese Grenze, an diese existenzielle Grenze stoßen. Aber dafür gibt es auch in Deutschland Orte, wo man 1 Woche oder so, vielleicht nicht ganz so lange wie in Japan dann, aber eben doch so lange, dass man an die eigene Grenze stößt, mit einer Gruppe praktizieren kann.
Ich habe so den Eindruck gewonnen, dass das Festhalten, und das klingt für mich auch raus aus dem, was Sie geschildert haben, ja etwas ist, was auf allen Ebenen gleichzeitig stattfindet, also auf der körperlichen, ja, auf der kognitiv-gedanklichen und auch auf der emotionalen Ebene. Körperliche Blockaden, wie lösen die sich, wenn man einfach nur sitzt?
Wie lösen die sich? Also die Schmerzen nehmen umso mehr zu, je mehr man sich verkrampft und versucht, gegen sie anzukämpfen. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist, die Zähne zusammenzubeißen und sich zu sagen, ich kämpfe mich jetzt da durch. Dann hat man plötzlich 10-mal so viele Schmerzen. Wenn man sich den Schmerzen sozusagen überlässt, in dem Moment ist man so entspannt wie wahrscheinlich nie zuvor. Und die Schmerzen lösen sich nicht vollkommen auf, aber ist es plötzlich nur noch 1% davon. Insofern das Beste, was man gegen die Schmerzen tun kann, ist sie anzunehmen. Und das gilt, glaube ich, auch für viele andere Formen des Leidens. Das Schlimmste, was man tun kann, ist zu sagen, ich will nicht leiden.
Sie haben sich damals in eine japanische Philosophiestudentin verliebt, die auch Ihre Frau wurde. Mit ihr haben Sie heute 3 Kinder. Alles loslassen, an nichts sein Herz hängen und sich verlieben. Wie geht das zusammen?
Ja, also wenn man vom Loslassen spricht, dann denken viele Leute daran, dass man etwas wegwirft. Ich spreche auch oft vom Annehmen. Und dann fragen mich die Leute überrascht, ja, annehmen und loslassen, wie geht denn das zusammen? Also für mich ist es dasselbe. Loslassen bedeutet, die Hand zu öffnen. Annehmen bedeutet ebenfalls, die Hand zu öffnen. Und das bedeutet, man nimmt an, was kommt, ohne es festzuhalten. Wenn man seine Kinder liebt, dann bedeutet das natürlich auch, dass man bereit ist, sie loszulassen.
Kurz nachdem Sie Ihre Frau kennengelernt hatten, starb der Abt von Antaiji und Sie wurden zum Nachfolger berufen. Sie waren verantwortlich für einen großen landwirtschaftlichen Betrieb. Also das meiste haben Sie als Selbstversorger hergestellt. Also man kann auch sagen, ein kleineres mittelständisches Unternehmen. Wie haben Sie das hingekriegt?
Das habe ich mich selbst gefragt, ne? Also mein Meister ist ja unerwartet plötzlich gestorben. Wenn nicht meine Frau da noch bei mir gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft, denn außer mir war sonst keiner, der länger als ein halbes oder maximal ein ganzes Jahr damals in Antaishi war. Jedes Frühjahr hatte ich eine neue Mannschaft, den ich wieder von Neuem beibringen musste, wie man die Felder bestellt. Also es war, ja, furchtbar, furchtbar, aber mit, was weiß ich, göttlicher Hilfe oder was auch immer, habe ich es geschafft.
Ich habe mich gefragt, ob Sie bei dem Ganzen eigentlich noch Zeit für Ihre Ehe und Ihre Familie hatten. Also ich meine, eine Ehe ist auch nicht etwas, was von ganz alleine läuft und Kinder brauchen Betreuung.
Meine Frau hat mich das auch manchmal gefragt, was ist dir jetzt eigentlich wichtiger, wir oder das Kloster? Und wenn ich ihr sagte, ja, ihr seid mir beide wichtig, ne? Also die Familie ist mir wichtig, das Kloster ist aber auch wichtig, das war dann oft nicht gut genug als Antwort, ne? Weil es bedeutete, dass meine Frau das meiste tun musste in der Familie. Was ja auch ein Grund dafür ist, dass ich mich dieses Jahr von meinem Amt als Abt des Klosters zurückgezogen habe, um mehr tun zu können für meine Familie, um meiner Frau viel von dem abzunehmen, was sie in diesen 18 Jahren alleine machen musste.
An welchem Punkt sehen Sie sich jetzt? Sie sind Anfang 50, Sie haben keine feste Verantwortung mehr für eine buddhistische Einrichtung. Wo sehen Sie sich gerade?
Also mit 52, es fühlt sich für mich und vielleicht viele in diesem Alter so ein bisschen an wie eine zweite Pubertät. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angelangt, wo ich Gott sei Dank wieder viele Möglichkeiten habe, wo ich aber noch so ein bisschen am Suchen bin. Ähnlich wie damals, als ich 16, 17 war und mich frage, ja, was kann ich tun, was will ich tun? Und ich genieße das aber auch, diese neue Freiheit, um ein bisschen mich umzugucken und nach Aufgaben zu suchen, die ich übernehmen will in der Zukunft.
Mit Olaf Nölke gesprochen hat Almuth Engelin, und das aktuelle Buch von Olaf Nölke, das heißt »Der Mond leuchtet in jeder Pfütze«, Sazen oder »Der Weg zum Glück«, und erschienen ist das im Berlin Verlag.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 487. Die Justiz ist das Rechtswesen mit Zivilrecht und Strafrecht. Dazu gehören Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte. Es gibt Geldstrafen und Freiheitsstrafen. Und wer zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, muss die meiste in einem Gefängnis absitzen. Offiziell bezeichnet man die Gefängnisse als Justizvollzugsanstalten, weil da an den Gefangenen Freiheitsstrafen vollzogen werden. In einem westdeutschen Gefängnis sitzt ein Grieche, der schon seit mehr als 40 Jahren in Deutschland lebt, weil er im Mai 2017 wegen Mordes zu lebenslangem Gefängnis verurteilt worden ist, weil die Richter es als erwiesen ansahen, dass er am 15. September 2016 seine von ihm getrennt lebende Ehefrau getötet hat. Herr Strate, ein Hamburger Rechtsanwalt, kümmert sich um den Fall in einem Wiederaufnahmeverfahren. Dazu muss er neue Beweismittel vorlegen. Er hat sich darüber gewundert, dass am Startort Patronenhülsen mit Fingerabdrücken des Griechen gefunden worden sind. Denn wer einen Mord plant, muss mit lebenslangem Gefängnis rechnen, wird alles tun, um nicht erwischt zu werden und wird sich bemühen, keine Spuren zu hinterlassen, die auf ihn hindeuten könnten. Gefunden worden war aber auch eine Haube, die er vor und bei der Tat getragen haben soll und für 80 Meter vom Tatort entfernt in einem Wald der für sein Gewehr angefertigte Behälter. Herr Strate kann sich nicht gut vorstellen, dass ein Mörder so unvorsichtig ist und vermutet, dass der Grieche da früher mal auf der Jagd war, denn die Patronenhülsen waren teilweise schon angerostet. Herr Strate ist bekannt dafür, dass er immer wieder auch mal ein Wiederaufnahmeverfahren übernimmt. Deshalb wird er oft gebeten, so ein Verfahren zu übernehmen, aber das macht er nur etwa einmal im Jahr, weil einen so ein Verfahren besonders viel Zeit kostet. Deshalb wählt er die Fälle, bei denen er das Mandat übernimmt, sorgfältig aus. Für ihn ist das wie ein Hobby. Diese Mandanten brauchen ihm nur wenig zu zahlen und für die meisten macht er das ganz umsonst, nur um etwas Gutes zu tun. Das kann er sich leisten, weil er viele Mandate aus dem Wirtschaftsstrafrecht hat, mit denen er viel Geld verdient. Er ist schon über 70, aber ans Aufhören denkt er noch lange nicht und für Rechtsanwälte gibt es keine Altersgrenze. Herr Strate hat das Mandat übernommen, weil er davon überzeugt ist, dass sein Mandant unschuldig ist. Der hat auf ihn nicht den Eindruck eines Täters gemacht, sondern den eines nachdenklichen Menschen, der sehr verbittert ist, weil er verurteilt worden ist, obwohl er den Mord nicht begangen hat. Dazu kam, dass er meint, gute Gründe zu haben, auf einen Erfolg zu hoffen. Bei nur einem von 1000 Verfahren bei den Strafgerichten handelt es sich um Anträge auf Wiederaufnahme eines abgeschlossenen Verfahrens. Und wie viele davon erfolgreich sind, weiß man nicht. Das Problem ist, dass es vor Gericht nicht nur um Gerechtigkeit geht, sondern auch um den Rechtsfrieden. Niemand darf wegen derselben Tat mehrmals bestraft werden und deshalb auch nicht zweimal vor Gericht gestellt werden. Niemand soll sein Leben lang damit rechnen müssen, sich noch einmal verteidigen zu müssen. Aber der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag meint, bei nicht verjährbaren Verbrechen sollte es dann zu einem neuen Prozess kommen, wenn jemand freigesprochen worden ist, weil zur Zeit des ersten Prozesses wichtige Hinweise auf den Täter noch nicht vorgelegen haben. Dabei geht es also um ungerechtfertigte Freisprüche, nicht um unschuldige Verurteilte. Im Fall des Griechen hat sich Herr Strate an einen Waffensachverständigen gewandt, obwohl die sichergestellten Geschosse und Patronenhülsen inzwischen vernichtet worden waren. Aber die Fotos, die noch da waren, waren so gut, dass der Sachverständige feststellen konnte, dass die Strohkugeln aus dem Körper der ermordeten Frau nicht in die am Tatort gefundenen Hülsen passten. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 487. Danke.